Ja, es ist schön hinauszuschauen und euch alle zu sehen. Und danke für die Grüße von Conny. Auch Thomas ist krank heute und es geht ihm besser, aber er dachte, es wäre gut, auf einen weiteren Gottesdienst zu verzichten und erst am Mittwoch wieder unter uns zu sein. Ja, lasst uns jetzt unsere Bibeln aufschlagen. Danke für die Einleitung heute. Sie war sehr erbaulich und ermutigend. Man muss ja wirklich das Wort Gottes, man muss ja darüber nachsinnen. Und ansonsten verpasst man große Juwelen, kostbare Juwelen. Und ich muss sagen, dass ich diesen Edelstein bisher übersehen hatte. Danke, dass du den ausgegraben hast. Und jetzt 1. Johannes 2. Letzte Woche haben wir die erste von drei Ermahnungen gesehen, die der Apostel Johannes uns mitgegeben hat, uns, die wir Christen sind. Man hätte vielleicht nicht erwartet, dass Gott den Christen sagen würde, sie sollten die Welt nicht lieben. Man würde vielleicht davon ausgehen, sie würden sie nicht lieben. Aber wir haben letzte Woche gesehen, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wir sollten die Welt nicht lieben und nicht das, was in der Welt ist. Und der Herr gibt seinen Glaubenskindern Unterweisung. Und wie gesagt, letzte Woche haben wir gesehen, dass es selbst Christen gesagt werden muss, dass sie die Welt nicht lieben dürfen. Damit wird nicht die Natur gemeint. Ich hoffe, ihr liebt die Natur. Auch nicht direkt die Menschen in der Welt. Denn die Bibel hat uns schon seit tausenden Jahren gesagt, wir sollten nicht nur unsere Nächsten lieben, sondern sogar unsere Feinde. Was darf ein Mensch, der Gott den Vater lieben soll, nicht lieben? Es ist diese Welt in ihrer Rebellion gegen Gott. Und dieses Weltsystem dürfen wir nicht lieben, auch nicht, was in ihr ist. Und falls wir das vielleicht missverstanden hätten, hat uns der Heilige Geist sagen lassen, was diese Dinge sind. Was sind die Dinge, die in der Welt sind? Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. Fleischeslust, wenn man nach seinen Gefühlen lebt, um den Verlangen des Körpers höher bewertet als den Willen Gottes. Der Körper ist vergänglich und doch lebt man trotzdem dafür. Was gibt es sonst in der Welt, die Gott entgegengesetzt ist? Augenlust. Das ist das Verlangen nach dem, was man sieht und was man besitzen kann. Es sind materielle Dinge, die aber vergänglich sind. Oder Dinge, die man beim Tod nicht mitnehmen kann. Oder Dinge, die einem nicht gehören, die man sich aber aneignen will. Aber die Bibel sagt, in den 10 Geboten steht, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist, was deinem Nächsten gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, noch sein Knecht, sein Knecht oder seine Magd, noch Ochse und so weiter, hatte ich vor einigen Monaten auswendig drauf gehabt, aber jetzt im Moment nicht. Aber das darf man sich nicht begehren. Das wäre Augenlust. Was gibt es sonst in der Welt? Den Hochmut des Lebens. Und das ist das Ansehen anderer Menschen. Die Bewunderung der Menschen. Anstatt die Anerkennung und Bestätigung Gottes, man liebt die Ehre der Menschen, anstatt die Ehre, die von Gott ist. Können Christen die Welt und was in der Welt ist lieben? Ja, sie können dadurch versucht werden, Aber tun sie das, so ist das ein Anzeichen dafür, dass mit ihrer Liebe zum Vater etwas nicht stimmt. Es kann auch ein Indiz sein, ein Hinweis darauf, dass sie nicht wirklich im Glauben sind. Sie heißen vielleicht Christen, aber sind es in Wirklichkeit nicht. Ihr Bekenntnis ist nur Trug, ein wahrer Gerechter, und darum geht es in diesem Brief. Wer ist dann ein wahrer Christ? Ein wahrer Gerechter, der nach Psalm 1 in Ewigkeit bleibt, oder er vergeht nicht in Ewigkeit, das ist einer, der den Willen Gottes tut. Der wird nicht für das Leben, was von begrenzter Dauer ist, für das Vergängliche, wofür leben wir? Für das, was mit unserem Tod völlig verloren geht? Für das, selbst wenn wir dienen, für das, was vergeht, wenn es durch das Feuer Gottes geprüft wird, weil wir es aus eigenen Motiven gemacht haben, weil wir eben den Hochmut des Lebens durch unseren Dienst für Gott gesucht haben. Das wäre wirklich tragisch. Stell dir vor, du ermüdest dich durch den Dienst, ob hier in der Gemeinde oder in einem anderen Dienst, dann lebst du aus und du bist bei dem Herrn und du trittst vor den Richterstuhl Christi und deine Werke werden durch das Feuer geprüft. Und das, was Gott gefällt, das besteht. So ähnlich wie die drei hebräischen Kinder damals im Ofen des Königs. Also sie haben bestanden. Das brennende Busch oder der, also damals in 2. Mose 3, glaube ich, der hat bestanden. Es gibt Dinge, die bestehen im Feuer. Und das, was du aus lauteren Motiven für den Herrn machst, das, was Edelsteine und Edelmetall ist, das wird bestehen. Aber leider wird nicht alles bestehen, zumindest nicht bei allen. Aber das ist nicht der einzige Bereich des Lebens, worin der Christ ermahnt sein muss. Das war alles zur letzten Botschaft gehörig. Heute schauen wir einen zweiten Bereich an, worin der Christ ermahnt zu sein braucht. Und das ist in Vers 18. Und es erstreckt sich bis zu Vers 27. Ob wir das alles schaffen heute, bleibt noch zu sehen. Die Versuchung ist, in die Einzelheit zu gehen. Und ich kann das aus zweier Gründen nicht. Erstens habe ich nicht im Detail alle diese Verse so ausführlich studiert. Lediglich bei dem ersten. Aber ja, dafür würde die Zeit sowieso nicht ausreichen. Es schreiben manche Menschen ganze Kommentare darüber, über diese Verse. Und ich glaube, ihr wollt heute noch nach Hause gehen, nach dem Gottesdienst. Okay, dann lesen wir aber diese Verse. 1. Johannes 2, ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie auch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Nun, heute sehen wir eine Warnung vor Antichristen. Die Tatsache ist da, es heißt nicht, seid auf der Hut vor Antichristen, aber die Warnung ist in diesen Begriffen schon zu sehen. Dieser Begriff Antichrist kommt eigentlich nur in 1. Johannes und 2. Johannes vor. Aber das soll nicht heißen, dass die Lehre sonst an keiner Stelle wäre. Die Idee ist nicht auf 1. oder 2. Johannes begrenzt. Nun nehmen wir diesen Begriff Antichrist. Christ oder Christus, Christos auf Griechisch. Das ist der Messias, der Gesalbte, der König, der Auserwählte von Gott, der in Ewigkeit regieren wird. Aber Anti, na gut, ihr denkt, und ihr habt auch recht, wenn ihr denkt, Anti bedeutet gegen. Ich bin dagegen, ich bin Anti irgendetwas. Das stimmt, aber das kann auch bedeuten anstelle von. Also heißt es, Antichrist, dass man entweder gegen Christus ist oder dass man an seiner Stelle vielleicht selbst sein will. Einer, der an Stelle von Christus da ist. Man will ihn nicht nur vernichten oder zerstören, sich ihm widerstehen, sondern man will ihn doch ersetzen, vielleicht sogar durch die eigene Person. Antichrist. Nun, wer gegen ihn ist, der fällt sofort auf. Man sieht heutzutage solche, die gegen ihn sind, die offensichtlich gegen ihn sind. Und manchmal geben diese Leute zu, es ist nicht, dass sie nicht an seine Existenz glauben würde, aber sie haben es mit ihm fertig. Sie denken, er sollte anders sein. Oder sie denken so über Gott zum Beispiel. Gestern habe ich das Zeugnis eines Menschen gehört. Seine Großeltern hatten ihm irgendeine Schrift gegeben, die er an seiner Wand in seinem Schlafzimmer hatte. Etwas über Gott. Aber nach einer Beziehung von 3 Jahren mit einem Mädchen ging das Mädchen dann an die Uni und studierte, und bevor sie dorthin gegangen ist, war es mit ihm aus. Also sie hat sich von ihm getrennt. Und er ging in sein Zimmer und er hat dieses Wort an der Wand gesehen und er sagte, jetzt ist es mit dir aus. Das war seine Entscheidung. Er würde jetzt nichts mehr mit Gott zu tun haben. Dem Herrn sei Dank, hat Gott aber nicht gesagt, es ist mit dir aus und ich werde mit dir nichts mehr zu tun haben. Und nach einiger Zeit hat dieser Buße getan und wurde Kind Gottes. Aber man sieht diese Menschen, die tragen manchmal T-Shirts, die wirklich Gottes Schmähung haben, vielleicht ein Kreuz, das auf den Kopf gestellt wird, und sie lassen sich mit antichristlichen Parolen oder Ziffern oder was auch immer tätowieren. Sie sind wirklich gegen alles, was christlich ist und würden am liebsten das Christentum ganz aus der Welt schaffen. Wer ihn aber ersetzen will, wer an seiner Stelle sein wird oder will, der ist manchmal subtiler. Den erkennt man nicht immer sofort. Es kann sein, dass er viel von Jesus spricht. Der könnte der stellvertretende Christus oder Christi sein. Also es ist nicht so einfach bei diesen Menschen. Sie reden vielleicht von Jesus, aber sie nehmen von ihm die Ehre oder die Ansprüche. Die sind auch Antichrist. Nun, Vers 22 sagt uns, dass ein Mensch, der leugnet, dass der Jesus der Christus ist oder dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist ein Antichrist. Und dieser Mensch leugnet die Lehre, die gesunde Lehre hinsichtlich des Christus. Also es gibt Dinge, die wir über den Antichristen wissen können. Und übrigens, es gibt in diesem Vers den einen und dann gibt es die Antichristen. Ich lese das noch einmal. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Es kommt einer, der heißt Antichrist. Aber jetzt schon, und ich meine jetzt in den Tagen von Johannes, in dem ersten Jahrhundert, gab es schon viele Antichristen, Christusgegner, vielleicht sogar solche, die sich als Messias zu sein ausgegeben haben. Unter diesen vielen wird es aber einen geben, der der Inbegriff des Antichristen ist. Er ist der letzte Weltführende vor dem Messias. Also bevor der Herr Jesus Christus in seinem Reich regiert, wird dieser der Weltführende sein. Er ist der Gipfel einer ganzen Reihe von solchen, die schon, wie gesagt, vor fast 2000 Jahren begonnen hat. Die letzte Stunde, von der wir lesen können, also es ist die letzte Stunde, heißt es. Ja, hier steht, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde begann mit dem Kommen des wahren Christen oder Christus. Es ist nicht nur eine Person oder viele Personen, und da möchte ich auch in Anlehnung auf einen anderen Bruder reden. Es gibt diese Personen, die Antichristen oder Antichrist sind, aber es ist in diesem Zusammenhang, wo wir gesehen haben, habt nicht lieb die Welt. Und ich habe gesagt, es ist ein Weltsystem in Rebellion gegen den wahren Christ. Es ist eine Weltanschauung. Es ist eine verweigerte Anerkennung und Ergebung dieser Person. Also eine Weltanschauung. Wer sich dem wahren Christus widersetzt, gehört zu dieser Weltanschauung. Wer seine Ideen gegen die Wahrheit und Lehre des Christus durchsetzen will, der ist Antichrist. Ein Nichtchrist, ein Ungläubiger, ist auch Antichrist. Das heißt im Klartext, es könnten in diesem Raum oder unter unseren Zuschauern oder Hörern dieser Botschaft solche sein, die Antichristen sind, weil man dem Christus und seiner Lehre nicht ergeben ist. Man nimmt das nicht an, was er gesagt hat. Sie bauen auf den Sand und nicht auf den Felsen. Und obwohl sie vielleicht das mir übel nehmen würde, als Antichristen genannt zu werden. Wenn ihre Gesinnung aber gegen Christus ist, dann sind sie das. In diesem Brief geht es um die Erkennungsmerkmale wahre Christen. Nein, zum Beispiel greifen wir zurück. Ich will euch zeigen, was ist ein wahrer Christ? Und jetzt, wenn wir dann so weit sind, was ist ein Antichrist? Also ein wahrer Christ in Kapitel 1 gab es zu erkennen, oder er glaubt nicht, dass Menschen sündhaftig sind. Vielleicht würde er sagen, manche sind es, aber ich bin es nicht. Wer die Sündhaftigkeit der Menschen leugnet oder seine eigene persönliche Sündhaftigkeit, seine eigenen sündhaften Taten, der entpuppt sich als Ungläubiger, als Nichtchrist. Dann gibt es aber auch nicht nur in der Lehre, sondern auch in dem Lebensstil Erkennungsmerkmale eines Christen und eines Nichtchristen. Wer sagt, dass er im Licht ist, dabei wandelt er aber in der Finsternis, der entpuppt sich ebenso als Ungläubiger. Im Klartext heißt das, dass man die Brüder lieben muss. Also wenn du im Licht wandelst, Jesus hat uns seinen Befehl gegeben, dass wir einander lieben, und du tust es nicht, du liebst die Geschwister nicht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du nicht im Glauben bist. Das ist ein Erkennungsmerkmal eines Nichtchristen. Aber man sollte nicht denken, dass man alles unkritisch lieben soll. Die Bibel sagt, habt nicht lieb die Welt. Liebt einander, ja, habt nicht lieb die Welt. Die Weltlehre, die Welt, der Weltlebensstil, der Weltliebe. Aber Erkennungsmerkmale eines wahren Christen ist, er hat eine reine Lehre. Er hat einen hellen Lebensstil, nicht gekennzeichnet durch Ungehorsam. Und er hat auch die göttliche Liebe. Und wie wir heute sehen, leugnet er auch den Christus nicht. Also Lehre, Lebensstil, Liebe, leugnen, das war einfach so, alles mit L beginnend. Aber wahre Christen bekennen sich zu der Person und Identität Christi. Also was können wir über die Antichristen und auch über den Antichristen wissen? Sie sind gegen und anstelle von Christus. Sie sind Leugner Christi und sie sind, sie lieben Menschen anstelle von Christus. Und in der Endzeit werden das viele sein. Und ich stelle mit Entsetzen fest, dass es heutzutage eine große Anzahl von Jesus-Gegner gibt. Und ihr habt Bezug zu den Medien. Und heutzutage kann jeder, der eine Kamera hat, sich äußern und mit etwas Glück oder mit, ich vergesse immer, was das Wort ist, aber wenn man gepusht wird von den Drahtziehern, dann kann man auf einmal 100 oder Millionen von Klicks haben. Es ist interessant zu sehen, zum Beispiel heutzutage, wenn mein Rechner einfach seinen eigenen Weg sucht, dann bekomme ich Musk und Jason, irgendjemanden, ich habe vergessen, wer er ist, und verschiedene, und auch natürlich die allerreichsten der Welt. Alle Worte, die sie äußern, da hängen die Leute an jedem letzten Wort. Und dann gibt es auch die Menschen, die sich erlauben, Jesus Christus in die Kritik zu nehmen. Und es ist schauderlich zu hören, wie man sich heutzutage über Jesus äußert. Und Blasphemie, Gottes Schmähung. Und in der Endzeit gibt es viele davon. Und es gibt Menschen, die dann durch diese in den Bann gezogen werden. Und manchmal sind das sogar die Kinder von renommierten Predigern. Leider ist es so, dass wenn ein Prediger vielleicht mehrere Kinder hat, aber ein dieser Kinder trennt sich von dem Weg seines Vaters und der wird selbst zum Held und Star in den Medien, will alles rückgängig machen, was sein Vater gemacht hat. Und gibt es dann Bekehrungen hin zu Christus? Reden Sie davon, Sie wollen die Menschen von Christus bekehren. Dann gibt es wirklich fast Übergabegebete. Es gibt Termine, wo man sich dann loslöst von Christus. Wo man sagt, ich äußere mich jetzt als Nicht-Christin. Und dem Herrn sei Dank, kann er trotzdem solche Menschen erretten. Aber es ist die Endzeit und die Zahl solcher Leute nimmt zu. Christus Leugner. Und die sind viele in der Endzeit. Wenn es damals schon viele waren, wie viel mehr heute? Und Johannes sagt, sie sind auch von uns ausgegangen. Und das hat unter Beweis gestellt, wem sie wirklich gehören. Hätten sie dem Herrn Jesus Christus gehört, hätten sie der Gemeinde der Gläubigen gehört, wären sie nicht weggegangen. Aber sie sind von uns weggegangen. Und man fragt sich, warum? Was ist los? Und viele Studien heutzutage stellen unter Beweis, dass ein Bruchteil der Kinder aus evangelikalen Familien dabei bleiben. Also von der Generation, die zur Gemeinde geht, bleibt nicht einmal die Hälfte der sogenannten Evangelikalen in den Gemeinden. Das ist eine große Gefahr. Und ich will nicht sagen, dass alle diese Gemeinden gut waren oder alle die Eltern gläubig waren. Aber früher ging man zur Gemeinde, ging man zur Kirche, ob man gläubig war oder nicht, ob man errettet war. Und heutzutage sagt man, das brauche ich nicht. Man bleibt nicht mehr da. Sie sind von uns ausgegangen als Beweis ihrer Zugehörigkeit. Also deshalb redet die Bibel davon, dass die gegenwärtige Zeit böse ist. Galater 1,4. Die gegenseitige böse Zeit. Galater 4, Vers 4 nannte das die Vollendung der Zeit, schon als Jesus zur Welt gekommen ist. Wir sind in dieser, sozusagen in der letzten Stunde der letzten Zeit. Es gibt zwei Zeitepochen. Die Zeit der Sünde und dann die Zeit des Reiches, wo der Herr Jesus Christus hier regieren wird. Das heißt nicht, dass es nicht Sünde geben wird während dieser Zeit. Aber sagen wir, es gibt etwas über 6000 Jahre der menschlichen Geschichte in der Bibel. Völlig ein Drittel dieser Zeit zählt zu der letzten Stunde. Wir haben früher ein Lied gesungen, wo es hieß, wenn es damals, also am Anfang unseres Lebens, so nah zu sein erschien, wie viel näher müsste es heute noch sein? In 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt Paulus, uns, auf die Vollendung der Zeitalter gekommen ist. Die Vollendung der Zeitalter ist auf uns gekommen. Hebräer 1, 2 redet von der Zeit der Propheten und dann sagte er, dass Gott in diesen letzten Tagen zu uns im Sohn gesprochen hat. Und Hebräer 9, Vers 26, nun aber ist er einmal offenbar geworden, in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Diese Zeit erreicht seinen Gipfel und davon war schon vor 2000 Jahren die Rede. Petrus sah es auch so. Er war zuvor ersehen vor Grund, also er spricht von Christus. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und er sagte in Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Das sagte Petrus vor 1900 Jahren. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Hebräer 10, 25 oder 24, 25 sagt, je näher ihr den Tag kommen seht, desto mehr solltet ihr in der Gemeinde sein, in euren Versammlungen. Und wenn Petrus gesagt hat, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen, wie viel mehr sollten wir heutzutage nicht Unterhaltungsmenschen sein, sondern Besonnene. Und es heißt nüchtern zum Gebet. Wow, haben die Christen zu anderen Zeiten mehr gebetet als wir? Wohl möglich. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nüchtern zum Gebet. Wir sollten nicht berauscht sein von den vielen Angeboten der Welt, sondern nüchtern zum Gebet. Nehmen wir das uns ernst? Jüngst hatten wir die Festtage in Jerusalem. Und da habe ich gedacht, das könnte passen zu der Zeit, wo der Herr Jesus Christus für seine Gemeinde zurückkehrt. Und ich habe das in meinen Kalender eingetragen. Damit will ich nicht sagen, der Herr muss es an diesem Tag tun, Yom Kippur, beim Fest der Blasen oder in die Hörner stoßen. Aber ich habe gedacht, die anderen Feste waren an Festtagen der Juden. Der Herr ist gekreuzigt, zum Beispiel zum Passa, ist auferweckt, was war das, am Ende der Tage der ungesäuerten Brote. Der Heilige Geist ist gekommen, als der Pfingsttag sich erfüllt hat und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dann könnte es passen. Und habe gedacht, nun, was hat Daniel gemacht? Daniel im Alten Testament, als er bei Jeremia gelesen hat, die Gefangenschaft in Babylon wird 70 Jahre andauern, hat sich ins Gebet gegeben, betete dafür. Nun, der Herr Jesus, also der Herr, würde sein Wort erfüllen. Und trotzdem betete Daniel mit Fasten und wirklich sehr inbrunstig und hat gebetet, Herr, erfülle dein Wort. Und ich muss zugeben, dass ich nicht so gebetet habe, Herr, komme bald. Obwohl ich gedacht habe, es könnte passen. Ich habe gedacht, ob es Leute in der Welt gibt, die wirklich beten, wie Daniel damals gebetet hat, dass der Herr sein Wort erfüllt. Nun, unser Text heute, 1. Johannes 2,18, spricht davon, dass es die letzte Stunde ist und die ist daran zu erkennen, dass es so viele Antichristen gibt. Nun, was können wir über uns wissen? Wir können in diesen folgenden Versen erkennen, zum Beispiel in Vers 20, dass wir eine Salbung haben. Und ich möchte kurz anhalten. Manche Christen sind ein bisschen, weil ich bin es vielleicht auch, unvorsichtig in ihrer Ausdrucksweise. Im Christentum redet man viel von der Salbung. Was meinen Sie aber damit? Sie reden eigentlich von der Fülle. Ein Prediger, der gesalbt ist. Im Moment einmal, wo steht das in der Bibel? Hoffentlich werden alle Prediger gesalbt sein. Was meinst du damit, Brad? Was ich damit meine ist, die Christen sind alle vom Heiligen Geist gesalbt. Die Salbung, Gott tut auf uns seinen Geist bei unserer Bekehrung. Nun, die Christen wollen manchmal unterscheiden und sagen, der ist ein gesalbter Prediger und der ist ein nicht so guter Prediger, also ist er nicht gesalbt. Er sieht viel Frucht, er ist ein gesalbter Prediger. Der sieht nicht viel Frucht, der ist nicht gesalbt. Aber die Bibel redet nicht über die Prediger und auf dieser Weise, sondern Johannes redet über die Gläubigen, dass sie alle gesalbt sind. Sie sind mit Heiligem Geist gesalbt. Gott hat seinen Geist auf jeden, an Jesus Christus Gläubigen getan. Und mit dieser Salbung kommt eine gewisse Erkenntnis. Es ist nicht, dass wir nie wieder in die Versammlung gehen müssen und Lehre hören und Predigten hören, aber wir haben die Salbung, Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles, oder ihr alle wisst. Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wir kennen die Wahrheit über Jesus Christus, über seine Gottheit und über seine Menschwerdung. Natürlich bekommen wir die Informationen anhand von der Bibel, aber ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn er auf einen Gläubigen kommt, ihm die Erkenntnis gibt, dass Jesus Christus in einer Klasse für sich ist. Ein echter Gläubiger, er mag vieles nicht wissen, aber nimmt er den Herrn Jesus Christus in sich auf, bekommt er die Salbung des Heiligen Geistes und er wird von der Lehre wissen. Er wird diese Lehre, ich würde fast sagen intuitiv, er würde diese Lehre nicht leugnen. Ein wahrer Christ. Er mag vielleicht nicht alles bei seiner Bekehrung verstanden, aber bekommt er, also tut er seinen Glauben in den Herrn Jesus Christus, bekommt er den Heiligen Geist, dann kann von ihm gesagt werden, er kennt die Wahrheit. Und in Vers 22 heißt es quasi, ihr würdet den Christus nicht leugnen. Es heißt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Am Ende von Vers 21 heißt es, keine Lüge ist aus der Wahrheit. Wenn du der Wahrheit gehörst, würdest du über Jesu Person, über seine Gottheit, über seine Menschwerdung nicht die Lüge verbreiten. Das kommt nicht aus wahren Gläubigen. Und in Vers 23, unsere Beziehung mit dem Vater hängt von Christus ab. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Es gibt Menschen, die wollen in den Himmel kommen, sie wollen Gott gehören, aber für Christus haben sie nichts übrig. Aber hier steht, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ich habe manche Ausländer erlebt, die mit wenigem Verständnis an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Und dann spannen sie den Bogen zu weit. Und sie würden sagen, Gott ist Jesus, anstatt Jesus ist Gott. Die würden sagen, Gott ist Jesus, als würde Jesus die einzige Person in der Gottheit sein. Von der Dreieinigkeit wissen sie noch nichts. Aber sie sind von Jesus überzeugt, dass er Gott ist. Und sie bekennen, Jesus ist Gott. Und sie haben auch recht. Gott ist mehr als nur Jesus, wie wir heute gehört haben. Gott, die Gottheit besteht aus dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und was hat der Bruder gemeint mit Modalismus? Manche sagen, hey, ich kann euch erklären, wie das mit der Dreieinigkeit ist. Es ist wie Wasser. Wasser kann flüssig sein. Wasser kann Eis sein. Wasser kann Dampf sein. Seht ihr? Die Dreieinigkeit ist im Wasser zu erkennen. Eben nicht. Denn flüssiges Wasser ist immer noch Wasser. Und es hört nicht auf, Wasser zu sein, um Eis zu werden. Und es hört nicht auf, Wasser zu sein, um Dampf zu werden. Es ist dasselbe Wasser in drei verschiedenen Zuständen. Aber Jesus ist Jesus und er ist nicht der Vater und er ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht Jesus, der Sohn, und er ist nicht der Vater. Und der Vater ist weder Heiliger Geist noch Jesus. Es ist schwierig. Es gibt nichts Vergleichbares in unserer Erfahrung. Aber hier steht in Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wenn du Jesus leugnest, hast du den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. In Vers 25, also ich lese dann auch 24, was ihr nun von Anfang an gehört habt, die Lehre hinsichtlich des Herrn Jesu Christi, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Dieser Vers macht klar, dass ein wahrer Christ in der Lehre beharrt. Er harrt aus. Ein echter Gläubiger hört nicht auf, an Jesus zu glauben. Es gibt Prediger, die sagen, hast du einmal ein Übergabegebet gesprochen? Hast du einmal deinen Glauben an Jesus zum Ausdruck gebracht? Kannst du leben wie der Teufel den Rest deines Lebens? Nicht, dass sie das wollen, aber du könntest und Gott würde dich trotzdem zu sich in den Himmel nehmen. Dieser Vers sagt nein, ein wahrer Gläubiger harrt in der Lehre aus. Was ihr von Anfang an gehört habt, das werdet ihr auch vertreten den Rest eures Lebens, Vers 24. Und dann Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Es ist eine Verheißung. Die Verheißung, diese Beziehung zu Jesus ist ewiges Leben. Der Herr Jesus Christus sagte, als er betete in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Und Jesus Christus, den du gesandt hast, Jesus Christus. Unsere Beziehung mit dem Vater hängt von Christus ab. Unser Leben hängt mit der Beziehung zu Christus zusammen. Wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, hast du kein ewiges Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn du nicht Jesus hast, dann hast du ewiges Leben nicht. Dann als letztes für heute, wie Johannes uns noch ermutigen will. In den Versen 26 und 27. Er sagt uns deutlich, dass Antichristen uns verführen wollen. Wisst ihr, Antichristen ist es nicht egal, wie wir glauben. Die wollen uns bekehren. Aber nicht zum Leben, sondern von dem Leben weg. Sie versuchen uns in die Irre zu führen. Schauen wir uns Vers 26. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Eine Übersetzung sagt verführen wollen, aber verführen. Also Johannes nennt das mit Namen. Es ist eine Verführung. Aber Vers 27 macht uns deutlich, dass Gottes Salbung in uns bleibt. Wir verlieren diese Salbung nicht. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das sagt uns, Gottes Geist bleibt in uns. Manche haben Angst, dass sie den Geist Gottes verlieren könnten. Und sie lesen Psalm 51, wo David schwer gesündigt hat und er sagte, nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Und sie sagen, seht ihr, Gott könnte uns den Heiligen Geist wegnehmen. Moment einmal, das ist was anderes. Gott hat seinen Propheten und seinen Königen in Israel von seinem Heiligen Geist gegeben, damit sie dienen, damit sie ihre Rolle ausfüllen. Was geschah mit König Saul? König Saul sündigte gegen den Herrn und der Herr hat ihm seinen Geist weggenommen und ihn auf David draufgetan. Nun, David hat den Heiligen Geist und wird vorbereitet und später wird er König. Und dann hat David gesündigt und er denkt, oh nein. Genauso wie Gott dem Saul, König Saul, den Geist weggenommen hat, so wird er auch mit mir handeln. Und er betete, oh Herr, tue das nicht. Es geht aber nicht um das Seelenheil. David will damit nicht sagen, ich könnte verloren gehen. Bitte denkt nicht so. Johannes macht hier klar, so wie sie euch, die Salbung euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Also spricht Johannes zu Christen. Es sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Dann erklärt Johannes uns, was wir über sie wissen können. Er tröstet uns hinsichtlich ihrer begrenzten Gefahr für wahren Christen. Er warnt uns schon davor, sagt, dass es sie gibt, aber er sagt, wenn ihr wirklich gläubig seid, werdet ihnen euren Glauben nicht geben. Und drittens ermutigt er uns, trotz der verführerischen Absichten der Antichristen, dass wir die Salbung haben, und die bleibt in uns. Die Salbung belehrt uns über die Wahrheit, in Vers 27. Okay, da haben wir eine zweite Ermahnung gehabt. Die erste war, habt nicht lieb die Welt. Die zweite war, es gibt Antichristen. Und die dritte werden wir ein anderes Mal sehen, so Gott will. Diese müssen ermutigt werden, Gerechtigkeit zu üben. Obwohl wir Christen sind, müssen wir ermutigt werden, die Gerechtigkeit zu üben. Aber das ein anderes Mal. Okay, lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Danke für die Salbung, dass du den Heiligen Geist auf uns gegossen hast. Mit dieser Ausgießung deines Heiligen Geistes auf uns bekommen wir Erkenntnisse hinsichtlich Jesu und diese Salbung bleibt in uns. Wir danken dir für diese Permanenz, für diese Beständigkeit. Gerade in einem Buch, wo die Frage beantwortet sein soll, gehe ich verloren, gehe ich nicht verloren, danken wir dir, dass die Salbung bei uns bleibt und die lehrt uns beständig, was die Wahrheit ist und wir halten uns fest an dieser Wahrheit. Anders, wie es die Antichristen tun, sie geben das auf, sie verlassen die Wahrheit. Ja, Herr, Hilf uns, dein Wort immer besser zu verstehen.